Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Boah, bist du braun geworden. Wahnsinn.
Ja, war ja auch lange Urlaubszeit. Deswegen hatten wir auch ein bisschen Pause. Die Zeit rennt echt. Wir haben heute, also Tag der Aufnahme ist der 9. September. Es ist nur noch 10-mal duschen, dann ist schon Weihnachten.
Oh Gott, ja. 10-mal. Und wir sehen uns ja noch. Also ich kann es nur noch mal erwähnen. Auf der ITSA Anfang Oktober machen wir zwei Live-Podcasts am Stand von With Secure. Und wir freuen uns schon tierisch drauf.
Ja, wir können es sogar genauer sagen. In Nürnberg auf der Messe. Stand 7, glaube ich, 7440, also in Halle 7 stand 7440 am 7. und am 8. Oktober jeweils um 16 Uhr nehmen wir diesen Podcast quasi mit anderen Themen logischerweise live auf und wer Bock hat dabei zu sein und zuzuschauen, ja, kann gerne kommen.
Ja, freuen wir uns sehr. Tobi, wie ist dir gegangen im Sommer? Hast du was gelernt?
Ich lerne jeden Tag. Aber du möchtest auf irgendwas raus, oder?
Nee, ich möchte einfach nur wissen, hast du irgendwas gelernt, was irgendwas nichts mit IT-Security zu tun hat?
Ja, tatsächlich. Ja, ich habe ein neues Buch geschrieben und wusste das gar nicht. Okay. Ich habe tatsächlich bei Amazon nach meinem Namen geschaut, weil ich das also hin und wieder mal gucke. Und es gibt ein Buch von Tobias Schrödel, 101 Cocktails, die große Bibel, die besten Rezepten mit und ohne Alkohol. So genau steht's da geschrieben. Und das Witzige ist, also es ist offensichtlich jemand, der mal den gleichen Namen hat wie ich, der auch ein Buch geschrieben hat, halt nicht über IT-Sicherheit, sondern über Cocktails. Und dieser Tobias Schrödel hat, das ist das Witzige, sein eigenes Buch bewertet. Da steht also, eine Rezession, 5 Sterne natürlich.
Natürlich, klar. Wer würde sein eigenes Buch nicht mit 5 Sternen bewerten?
Ja, natürlich. So, aber da steht Tobias Schrödel und dann halt der Text hat uns viele Abende inspiriert und so weiter und so fort. Ich habe einen genauso gültigen Amazon-Account mit dem gleichen Namen. Ich könnte jetzt die zweite Rezession schreiben. Mit dem gleichen Namen. Kein Mensch sieht, dass das eine andere Person ist.
Tobias Schrödel hier, inzwischen finde ich scheiße, das Buch.
Nee, so nein, Stern. Überhaupt nicht. Nein, das würde ich keinesfalls machen. Überhaupt nicht. Aber solche Sachen wie, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht dran erinnern, dieses Buch geschrieben zu haben. Ist wohl doch zu viel Alkohol in den Cocktails. Oder irgendwie sowas. Also vielleicht hat irgendjemand unserer Hörer die grandiose Idee, ich werde es dann machen. Also so ähnlich wie, ich weiß nicht, ich habe es dir geschickt. Ich fand das den besten, also den weltweit jemals besten Thread, den ich gelesen habe, da fragte eine Frau, die sagte, sie ist Türkin und hat einen Deutschen geheiratet, die kriegen jetzt ein Kind und sie sucht einen Namen für ihr Kind, der sowohl im arabischen Sprachraum gut auszusprechen ist und passt, als auch im Deutschen. Und auch Doppelnamen wären gut, sie wollte halt bloß nicht Hans Ahmed, hat sie geschrieben, das wäre blöd. Und dann antwortet einer, und ich habe mir fast in die Hose gemacht, Gustafa.
Ich habe es auch gelesen, das ist genau die Art von dummen Humor, den ich richtig gut finde.
Phänomenal.
Naja, wie schön.
Ja, wie war es denn bei dir im Urlaub?
Ich war unterwegs im europäischen Ausland und da ist mir wieder was aufgefallen. Man ist ja schon verwöhnt. Also ich bin viel in Deutschland unterwegs und war jetzt auch mal in Finnland und so weiter. Das sind alles Länder, wo es so Sachen wie Taschendiebe wahrscheinlich auch gibt, aber sehr selten. Ja, also wenn du durch München läufst, dass du da dein Handy geklaut bekommst, relativ unwahrscheinlich, sage ich mal. Ja. Mhm. Gibt aber durchaus Städte in Europa, wo das nicht so ist, wo du schon genau aufpassen musst. Und ich habe mich dann selbst dabei erwischt, dass ich ganz normal, keine Ahnung, mein Handy auf dem Tisch habe liegen lassen beim Essen zum Beispiel. Das macht man einfach nicht, weil, hat mir eine Freundin mal gesagt, wenn du das in Madrid machst, dann ist dein Handy zu 100% weg. Ja, also da diese Awareness muss ich mir erstmal wieder dann selbst mal wieder schaffen nach dem Motto so, hey, nee, du bist jetzt hier nicht da, wo du dich auskennst, sondern du bist jetzt hier der Touri und pass auf dein Zeug auf. Und da habe ich was total Geiles gefunden, eine super coole Inspiration, weil wir hatten mal vor einigen Folgen, hatten wir mal über die Kurzbefehle gesprochen am iPhone, dass man Dinge auslösen kann automatisch.
Ist ja witzig. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe dieses Thema auch auf meiner Liste. Ich hätte es später erzählt. Aber du hast völlig recht. Das ist phänomenal. Da hat jemand eine Automation für Diebstahl entwickelt quasi und die ist grandios. Ja, aber ich lass dich erzählen.
Ja, wir bereiten beide Themen vor für den Podcast. Wir erzählen uns das vorher nicht, damit das quasi live im Podcast aufgenommen wird. Jetzt haben wir beides das gleiche Thema rausgesucht.
Super, ist doch perfekt.
Ja, ist doch perfekt. Was die machen ist, es gibt eine Automation, die sagt, wenn du eine SMS oder eine iMessage bekommst und da steht ein bestimmter Text drin, keine Ahnung, iPhone stolen oder sonst was, dann beginne diese Aktivität. Und dann wird das Handy sozusagen in so einen Ich-bin-gestohlen-Modus versetzt.
Genau, du kannst dann nämlich verschiedene Aktivitäten auslösen, wie zum Beispiel die Lautstärke hochdrehen, die Positionsdaten iMessagen auf ein vorher festgelegtes anderes Gerät und ähnliches. Total geil.
Und die haben das so perfektioniert, dass sie verschiedene Aktivitäten machen. Zum einen setzen sie mal die Display-Helligkeit auf Minimum, auf 3%, damit der Akku eben länger hält, damit du das Handy länger finden kannst, gegebenenfalls, wenn du einfach nur verloren hättest beispielsweise. Dann wird's gelockt. Soweit, das ist erstmal klar, dass du ja nicht willst, dass jemand, der dein Handy geklaut hat, auch deine ganzen Nachrichten lesen kann. Dann hast du beim iPhone, ich weiß nicht, ob es in der Standardeinstellung noch so ist, aber es gibt ja diesen Control Center.
Ja.
Was du reinwischen kannst, dass du beispielsweise Taschenlampe einschalten kannst oder, keine Ahnung, auch das, den Flugmodus einschalten kannst. Das ist natürlich ein Problem, wenn jetzt ein Dieb dein iPhone hat und macht den Airplane-Mode an, dann hast du keine Chance mehr, dein Handy zu lokalisieren, weil funkt nichts mehr.
Ja, so ist es.
Das heißt, erstmal schaltest du den Zugriff auf dieses Control Center aus, du machst das Wi-Fi an, du machst die Datenverbindung an und du machst den Low-Power-Mode an, dass die Batterie länger hält, dass du längere Chance hast, das Handy zu finden. Soweit, so klar. Ja,
also ja. Das ist. Und das funktioniert tatsächlich auch eben ohne Internetverbindung, wenn du es per SMS machst. Also solange dein Handy eine SIM oder eine eSIM hat und Mobilfunkverbindung hat, läuft das auch.
Genau, du musst es im Prinzip machen, bevor der Angreifer die Chance hat, das Handy in den Flugmodus zu setzen.
Genau, komplett abschalten ist problematisch, ja.
So, und dann geht's weiter. Dann machen sie Fotos. Dann machen sie Fotos mit der Frontkamera. Also gehen quasi davon aus, der Angreifer hat das Handy gerade in der Hand, machst ein Foto, dann hast du schon mal ein Bild von dem. Das liegt jetzt natürlich erstmal nur auf dem Handy. Das heißt, wir nehmen das Foto, was wir gerade gemacht haben, und schicken das per iMessage an eine vorgefertigte Nummer. Also wir definieren eine Nummer, die das Foto dann bekommt.
Genau. Wissen also, wer es war. Ich würde deine nehmen zum Beispiel und du könntest meine nehmen.
Genau. Und das ist total naheliegend letzten Endes, aber du hast zumindest schon mal einen Beweis, okay, da hat jemand mein Handy gefunden oder gestohlen. Das liegt jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, noch im Restaurant unterm Sonnenschirm oder so.
Genau.
Dann schickst du noch die Location mit und noch so ein paar weitere Statusinformationen, dass du weißt, okay, da ist mein Handy gerade und siehst das drumherum. Also finde ich schon sehr smart. Also das richte ich mir auf jeden Fall ein, finde ich sehr geil.
Ist eine super Sache. Ich habe mal einen Stern-TV-Test gemacht vor vielen, vielen Jahren, als so eine Software rauskam, die quasi genau dasselbe gemacht hat. Es war so eine super kleine Startup aus Südamerika. Und wir haben uns damals nicht nur ein Handy stehlen lassen, sondern ein Laptop gleich und haben den tatsächlich wiedergekriegt über genau dieselben Mechanismen. Also der hat sich geortet, hat Fotos gemacht, Screenshots noch gemacht, damit du siehst, ob der Dieb, keine Ahnung, seinen Facebook-Account aufruft oder E-Mails liest, damit du die Kontaktdaten hast. Das hat super funktioniert. Aber ich wollte noch eins mitgeben. Es gibt ja nicht nur Automation-Features, wenn dein iPhone weg ist, so wie jetzt. Ich habe von einem gelesen, der hat auch eine super Automation gemacht. Da ging es gar nicht darum, dass sein Handy weg ist, sondern das, was zu ihm kommt. Der schrieb tatsächlich, kein Scherz, mein kroatischer Schwiegervater kommt immer unangemeldet vorbei, gerne Sonntagmorgen. Ich habe ihm jetzt ein iPhone geschenkt und ab sofort kriege ich immer eine Meldung, wenn er sich dem Viertel nähert. Beste Erfindung. Ja, da ist eine Automation drin, sobald er in den Umkreis kommt, geht eine iMessage raus, Schwiegervater im Anmarsch, und was macht er? Er stellt sich tot, dann kann der klingeln, wie er will.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also die Funktion, ich nutze es noch zu wenig, ich habe so ein paar drin, aber das muss man genauer anschauen, weil das ist wirklich mega, was das Telefon auf einmal kann. Ja.
Ja.
Geht bei Android sicher auch, keine Ahnung, habe ich nicht. Wird aber bestimmt auch funktionieren.
Ja, irgend sowas wird's da vermutlich geben. Apropos Android, da kommen wir ja jetzt dann schon wieder Richtung Google. Hast du mitbekommen, Google wird doch nicht zerschlagen. Wir haben ja darüber berichtet, dass die unter Umständen Chrome verkaufen müssen. Das Thema ist durch. Die wurden ich sag jetzt mal, gerügt, aber nicht wirklich bestraft. Und was ich etwas spannend fand, auch wenn man den mit TH geschrieben hat, der Richter oder die Richterin, ich weiß jetzt gar nicht, welches Geschlecht, hieß Meta, also wie Facebook.
Aber der Grund, warum sie nicht zerschlagen werden, ist ja sehr spannend, weil Google wird ja immer vorgeworfen oder wurde vorgeworfen, eine marktbeherrschende Stellung zu haben. Ein Monopolist im Bereich der Suchmaschinen und deswegen verschiedene, sage ich mal, Dinge, die sie tun, um in ihrer Suchmaschine auf eigene Service zu verweisen und so weiter, halt ein klassischer Monopolist. Und der Grund, warum sie jetzt nicht zerschlagen werden und doch Chrome und alles behalten können, ist, weil man sagt, da kommen aber jetzt andere ums Eck, wie ein Perplexity zum Beispiel, die einen ganz großen Kuchen von dieser Suchmaschine übernehmen. Ja, also das ist jetzt, sag ich mal, für Google auf der einen Seite, ja, okay, sie müssen nicht Chrome verkaufen. Auf der anderen Seite heißt es aber, hey, die haben endlich mal Konkurrenz bekommen.
Ja, und zwar offensichtlich so krass absehbar, dass sogar ein Gericht sagt, es geht so schnell, diese marktbeherrschende Monopolstellung ist quasi de facto nicht mehr in den nächsten Monaten nachweisbar. Das ist, finde ich, auch schon heftig, weil es ist tatsächlich etwas, was wir ja auch sehen. Wir haben ja darüber auch schon mal gesprochen, dass diese AI-Vorschaufunktion diese ganzen Klicks wegnimmt, die dann einfach nicht mehr stattfinden und ähnliches. Suchmaschinen werden sich wandeln, also massiv wandeln durch KI, das ist klar. Aber dass das schon wirklich in einem Gerichtsurteil so verfestigt ist, hat mich auch überrascht.
Ja, also interessante Entwicklung da auf jeden Fall. Und Perplexity, du hast mir da was geschickt, ganz cool. Also vielleicht auch als Tipp an die Hörer. Wenn du einen PayPal-Account hast, kriegst du Perplexity bis Ende des Jahres für ein Jahr for free.
Perplexity Pro, wohlgemerkt.
Ja, genau. Also das hat super funktioniert und danach kostet es dann $20 im Monat oder sowas. Aber ein Jahr for free.
Genau. Also das finde ich auch sehr spannend, weil man das ja doch durchaus nutzen kann. Und so der Bezahl-Account auch bei ChatGPT macht ja auch Sinn, wenn du regelmäßig damit arbeitest, weil du einfach nicht so lange warten musst und auch die neuesten Features meistens kriegst.
Ja, genau. Also ja, ich habe das auch mal probiert, jetzt so ein bisschen ein paar Sachen rumgespielt. Das macht schon Sinn, den Pro-Account ab und zu mal zu haben. Ganz schön.
Ja.
Aber KI ist ein Thema. Trainingsdaten. Ja, also wir wissen ja, die ganzen Firmen versuchen, möglichst viel Daten zu bekommen, damit man möglichst viel KI-Training auch machen kann. Dementsprechend ist der erste Schritt schon mal, an die Daten zu kommen und die Daten in die Clouds zu bekommen. Mhm. Also Microsoft, Amazon, die versuchen uns ja immer zu motivieren, hey, lad's doch hier hoch. Ja, gib uns doch deine Bilder. Du kannst sie hier kostenlos speichern. Alle deine 8 Trillionen Fotos von deinen Kindern. Wir nehmen die for free. Wir speichern die für dich. Mhm. Und da kommt jetzt eine Änderung, die ich schon ja bemerkenswert finde, denn Microsoft hat es jetzt entschlossen und sagt, okay, pass auf, wir machen es jetzt so, dass der Default-Platz, wo du Dateien speicherst in Windows, ist dein OneDrive. Das heißt, wenn du ein Word aufmachst und sagst, Datei speichern, dann ist der Standard, der vorgegeben ist, erstmal dein OneDrive, das gesynkt wird in die Cloud.
Okay.
Das ist, ja, man könnte es als Security-Feature bezeichnen, dass man sagt, okay, pass auf, wir wissen, wenn es in deinem OneDrive ist, dann wird das gesynkt und du hast immer Zugriff drauf von überall und es gibt ein Backup und alles schön, ja. Aber weiß ich nicht, ob allen Leuten das klar ist, dass dann auch alle Daten halt zu Microsoft gehen. Ich will nicht sagen, dass sie für KI-Training benutzt werden, aber trotzdem muss man das ja erstmal wissen, okay, die Daten sind jetzt nicht mehr nur auf deiner Platte.
Ja, also ich habe nicht gehört, dass OneDrive-Informationen in KI-Training gehen. Da glaube ich, wird sich Microsoft auch wirklich ins eigene Knie schießen. Aber es ist interessant, warum sie diesen Move tatsächlich machen, jetzt gerade, wo alle versuchen, irgendwie Daten abzugreifen und für KI-Training zu nutzen. Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass die Kündigungswelle gerade von Firmen viel größer wäre und viel mehr Schaden anrichten würde bei Microsoft, wenn die das machen. Selbst wenn sie es ankündigen und sagen, wir machen es jetzt per Default und du kannst dich aber ausopten oder so weiter, das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Eben, ganz ehrlich, vielleicht ist das einfach ein Move, um das Default auf die Cloud zu bringen, damit du eben Backups hast und Versioning und so weiter und so fort und nicht unbedingt mit KI irgendwie in Zusammenhang hängt.
Natürlich, aber du kannst ja nicht in Zukunft schauen. Ja? Wir haben ja den Fall, dass wir wissen, dass KIs trainiert wurden mit Daten, auf die sie eigentlich keinen Zugriff hätten haben dürfen.
Ja.
wissen wir. Also Microsoft ist, glaube ich, der Letzte, dem ich sowas unterstellen würde von allen Playern. Also da ist alles sauber. Aber trotzdem, wenn du siehst, dass ChatGPT auf YouTube-Videos zugegriffen hat, dass Perplexity auf Bücher zugegriffen hat, die sie eigentlich nicht haben sollten und so weiter. Also das ist schon, hat alles für mich so ein bisschen Geschmäckle. Ne?
Suno hat Musik angehört, Spotify, einmal komplett durch, war auch nicht in Ordnung. Ne?
Ja,
aber so, das kann durchaus sein, dass dieser Schritt jetzt gemacht wird, damit man vielleicht in 2-3 Jahren, wenn auch bei den Usern die Skeptik weg ist, dass man dann sagen kann, oh, komm, jetzt nehmen wir einfach alles, was da ist, und die Leute sagen dann vielleicht ja. Also vielleicht sind wir dann auch an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, es ist uns eigentlich egal. Das wäre durchaus denkbar, dass es so ein strategischer Schritt ist, einfach mal abgucken, was passiert. Und wenn es passiert in unserem Sinne, dann wären wir vorbereitet. Sowas könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Ja, aber ich meine, Microsoft ist natürlich auch so ein bisschen in der Falle, dass sie ja neue Features bringen müssen. Also sie müssen ja sich auch weiterentwickeln. Das neue Word braucht neue Features, neue Excel braucht neue Features und so weiter. Und da steht natürlich überall KI drüber, über diesen Features. Und wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, wir haben jetzt dadurch, dass wir deine Dokumente gelernt haben, wissen wir, in welchem Stil du die aufbereitest und können dir schon direkt das so formatieren, wie du willst. Wir können es direkt so schreiben, wie du willst und so weiter. Also deswegen, dass es irgendwann mal kommt, dass diese Daten zum Training verwendet werden, auch wenn es nur deine eigene, in Anführungszeichen, Large Language Models sind, das kann passieren. Kann passieren.
Ja, hast du ja auch gemacht mit meinen Texten.
Habe ich auch gemacht, ja.
Fand ich sehr spannend.
Der Schrödli-Fire.
Ja, also ganz kurz für die Hörer. Der Rüdiger hat meine kompletten Blog-Einträge der letzten, keine Ahnung, was sind es jetzt, 10 Jahre oder 12 Jahre mache ich das jetzt, jede Woche, genommen, hat ein LLM, ChatGPT, damit trainiert und hat dann gesagt, hier ist ein Thema, schrödle mir einen Text. Und dann kam da wirklich was raus, wo ich mir beim Durchlesen zuerst gedacht habe, Alter, wann habe ich denn das geschrieben? Kann mich gar nicht erinnern.
Ja, siehst du mal. Das war abends immer so eine Schrödelgeschichte vorlesen. Dann hat deine Stimme noch geklont und dann kriege ich meine gute Nachtgeschichte.
Irgendwann ziehen wir zusammen. Ich merke schon. Du, pass auf, wir haben ja bald gleiches Mittag hier. Wir haben 11.20 Uhr, also irgendwann wird es ans Mittagessen gehen. Kannst du dich noch erinnern, dass als die Amerikaner die Houthis bombardiert haben, dass man das vorher sehen konnte, weil irgendwie in Washington DC rund ums Pentagon und Regierungsgebäude mehr Pizza bestellt wurde nachts um 3. Also man wusste von den Google Maps Einträgen, jetzt ist gerade mehr los als sonst, dass da wohl viele Nachtschichten gefahren wurden. Es gibt jetzt eine Webseite, die heißt DEFCON Watch, Pizza Business in DC. Die URL ist www.pizzint.watch, also P-I-Z-Z-I-N-T, pizzint.watch. Und da sind praktisch, ja, ich sag jetzt mal, alle Pizzadienstleister rund ums Pentagon aufgelistet. Extreme Pizza ist momentan grün, Domino's Pizza ist quiet, und wenn es da richtig abgeht, also mehr als normally ist, dann machen die selber DEFCON 1, 2 oder 3. automatisiert anhand dieser Pizzadinger. Du kannst dann auch zurückgehen in der Timeline und kannst gucken, war es gestern oder sonst irgendwas. Also für die Russen schon mal oder die Houthis schon mal wirklich hier der Hinweis, da könnt ihr gucken, wenn es einen Tag vor einem Militärstrike ist.
Du brauchst also gar nicht Teil von irgendeiner Signalgruppe sein, du siehst es schon online so auf der Seite.
Es ist alles schon da.
Ist eine sehr, sehr geile Idee. Heißt das eigentlich noch Pentagon oder ist es jetzt schon Department of War oder ist
das
jetzt?
Stimmt. Anders? Ja, nee, der hat es ja schon unterschrieben mit seinem Dekret.
Ja.
Der macht ja keine Gesetze mehr und fragt, der macht ja nur Dekrete. Das finde ich auch, also völlig absurd,
wie Mist. Das Verteidigungsministerium zum Kriegsministerium zu machen, das ist ein klassischer Move, wenn du den Friedensnobelpreis kriegen willst.
Ganz klar. Offensichtlich hat ihm das keiner gesagt. Oder die haben ihm gesagt, du kriegst ihn eh nicht. Und er hat gesagt, dann ist auch wurscht. Aber eigentlich hätte jemand sagen müssen, wenn du das machst, ist vielleicht mit den Chancen schlecht. Und dann hätte er es vielleicht gelassen. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, Namen auf so einem Gebäude ist wahrscheinlich das Letzte, was wirklich das sein. Okay, vergiss es. Okay. Ich habe noch was. Wenn man auf einem Mac einen USB-Stick einsteckt oder eine Festplatte mountet oder einen Container mountet, ein DMG oder was auch immer, dann klickt man ja meistens mit der rechten Maustaste dann da drauf und sagt dann auswerfen.
Kein Mensch wirft das aus, du ziehst es einfach raus.
Nein, natürlich wirfst du das aus.
Ach, Quatsch. Kein Mensch auf der Welt, Tobi, macht da rechte Maus, das wirft es aus. Niemand. Dann bist du der Einzige.
Nee, mit Sicherheit bin ich nicht der Einzige.
Also mein Leben ist zu kurz, um USB-Sticks anmounten.
Ich habe passwortgeschützte Container zum Beispiel für Passwörter, die ich aus dem Darknet habe, zum Beispiel. Weißt du, die ich dann irgendwie für Vorträge nutze. Aber ich möchte, wenn ich meinen Rechner mal verliere, nicht, dass die jeder theoretisch abgreifen kann, weil ich weiß, an die kommt nicht wirklich jeder ran, sei es drum. Die werfe ich natürlich aus. Und der Punkt ist, und ich verstehe Apple nicht, wenn du rechte Maustaste klickst, probier's mal aus beim nächsten USB-Stick. Du hast den Menüpunkt Disk auswerfen und Disk löschen direkt nebeneinander. Ich meine, da kommt zwar noch eine Sicherheitsabfrage, willst du wirklich löschen? Aber ich finde das, also wer erfindet solche Menüstrukturen? Das kapiere ich nicht. Da muss doch einer bis drei zählen können. Wenn ich Prüfungen abnehme bei der IHK für irgendwelche Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker und ich habe irgendeine Frage zum Design von einer Webseite oder von einem Menü, dann durchgefallen, wenn nicht links das erste Menü Datei heißt zum Beispiel, sondern schon bearbeiten oder sonst irgendwas. Also es gibt so ein paar Standards, die macht man einfach.
Heißt es auswerfen tatsächlich? Heißt es auswerfen? Weißt du das?
Moment. Du bist gut. Also.
Warte. Weil ich frage deswegen, weil auch dieser Begriff ist ja an sich schon widersprüchlich, weil du wirfst ja keinen Stick mehr aus. Es kommt ja vom CD-ROM vielleicht noch, wo du gesagt hast, okay, wirf die CD raus, dass die ausgefahren
ist. Nein, also es ist ein Unmount. Du wirfst ein gemountetes Laufwerk raus.
Ich meine, der Begriff für, sage ich mal, Leute, die noch nie eine CD gesehen haben, noch nie einen CD-ROM gesehen haben, ist ja der Begriff an sich schon widersprüchlich.
Ja, warte, ich mach das jetzt mal hier.
Das ist wieder Safe-Icon. Was soll das?
Ja, ich muss mal Passwort. So, also rechte Maustaste. Und dann sagt er auswerfen.
Auswerfen, ja. Weil es wird ja nichts ausgeworfen, ist ja vorbei. Also allein deswegen müsste man das UX vielleicht schon mal überdenken. Ne?
Ach so, du meinst, weil da nicht irgendwie so eine Schublade rausfährt.
Genau.
Ja, Unmount ist immer.
Du kommst halt aus der Vergangenheit und kennst das ja alles schon damals, als noch mit den Steinen und Höhlen und so.
Vielen Dank.
Aber Retro ist ja auch ein bisschen mein Thema. Ja? Also vor allen Dingen, wenn es um Retro-Gaming geht. Ich lieb das ja, so alte Spiele zu spielen. Ich habe jetzt auch im Urlaub habe ich wieder ein altes Zelda angefangen, weißt du, diese
Legend of Zelda, klar. Ja.
Ah, ich lieb das. Da habe ich was gesehen, total geil. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin nach Hause gekommen und habe mich natürlich gefreut, endlich mal wieder mit meiner PlayStation zu spielen. Ja, ich gebe es zu, wenn ich hier frei habe, dann läuft die PlayStation heiß. Mhm. Dann schalte ich die ein, komme wieder nach Hause, 100 GB Update. 100 GB.
Wow.
Und jetzt ist mein Internet schnell genug und er lädt das auch runter und so weiter, alles cool, aber bis das installiert hat, du wartest halt trotzdem schon deine 20 Minuten, 30 Minuten, bis das losgeht.
Ja.
Dann runtergeladen, okay, Spiel ist da, ich schalte meine Kopfhörer ein, die PlayStation sagt, und ich habe wirklich fast den Kopfhörer in den Fernseher geschmissen, bitte aktualisiert diesen Kopfhörer. Bitte,
Kopfhörer?
Ja, Software-Update für den Kopfhörer. Das ist zum ersten Mal, dass das passiert ist. Okay, warum jetzt ausrechnen das? Das hat dann auch nochmal 10 Minuten gedauert, ewig gedauert. Das heißt, eine Dreiviertelstunde habe ich da gesessen, habe die Wand angestarrt und konnte nicht spielen. Mhm. Da dachte ich mir, hey, wie schön war das früher mit deinem Super Nintendo? Du hast deine Cartridge reingesteckt und ab ging's. Los war's. Kein Software-Update, auch keine, de facto auch keine Bugs, alles cool. Klar, du hast nicht online gespielt und so weiter. Und da habe ich das gefunden.
Ja? Okay. Ja, nee, das Problem ist aber, wenn du einen Bug drin hattest, konntest du ihn nicht mehr fixen. Also es gibt auch ein was war es, ein Atari, ich glaube es war ein Atari Cartridge mit dem Spiel Impossible Mission. Und bei Impossible Mission auf diesem Atari Cartridge war ein Level, das war unlösbar.
Und das heißt ja auch Impossible Mission.
Ja, tatsächlich. Ja, das ist richtig. Aber es gibt auch Versionen für den C64. Die konnte man durchspielen. Da war dieser Bug eben nicht drin, weil die den behoben haben. Und auf der Cartridge ging das halt nicht.
wo wir gerade von sprechen, ich habe noch einen anderen Fact, den baue ich jetzt ein. Es gab ein Spiel, The Lion King. Weißt du, das Computerspiel Super Nintendo zum Film damals.
Ja.
Das war so schwer, das haben sie extra, haben sie das zweite oder dritte Level so schwer gemacht, dass du es fast nicht schaffen kannst, damit die Leute es nicht an einem Wochenende durchspielen können, weil sie es sonst aus der Videothek ausgeliehen haben, durchgespielt haben, wieder zurückgebracht haben.
Ah.
Und die wenigsten haben die letzten Level gesehen, die eigentlich die schönsten waren. Und die haben sich auch dann danach entschuldigt dafür. Jetzt quasi 20 Jahre später gesagt, hey, das war eine scheiß Idee. Ja, machen wir nicht. Aber zurück zu meinem Problem. Ich wollte spielen, ging nicht, Update und so weiter. Wir wissen, Software-Updates wichtig, aber trotzdem nervig. Und da habe ich was gefunden. Und zwar gibt es eine Linux-Distribution von einem Entwickler, die nennt sich Kassetta. Kassetta ist sozusagen ein System, die eine alte Konsole simuliert. Denn du hast Spiele auf einer SD-Karte. Du lädst dir ein Spiel runter, also ein DRM-freies Spiel, packst das auf eine SD-Karte, schiebst die rein in deinen Mini-PC, der mit dieser Linux-Distribution läuft, und das Spiel startet. Nicht mehr, nicht weniger. Also im Prinzip genau diese Funktionalität. Also du hast keinen Online-Modus, du hast also auch kein mehr Spiele und so weiter. Genau wie früher. Das Coole ist halt, du kannst alle Spiele, sei es jetzt Linux, Windows, darauf laufen lassen, die natürlich DRM-frei sind. Ja. Das fand ich sehr geil. Ich glaube, ich baue mir so ein Teil mal. Finde ich sehr witzig.
Druckst dir dann Gehäuse wieder mit deinem 3D-Printer?
Ja, vielleicht. Ich bin drauf gekommen und da kriegen sie mich. Ja, da waren so waren Bilder von so kleinen SD-Karten, wo so kleine Pixel-Grafiken von Spielen drauf gedruckt waren. Weißt du, wie früher die Spielboxen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann, da hat einer so eine Konsole gebaut und da kannst du mit der SD-Karte, kannst du die Dinger draufdrucken. Mega geil.
Ist ja nett. Ja, super. Ich habe übrigens das Thema 3D-Drucker, dein Lieblingsthema, nicht umsonst gebracht, weil ich dir was erzählen wollte. Denn ich habe letztens gelesen, dass auch Hollywood mittlerweile auf den 3D-Printerzug aufgesprungen ist. Allerdings nicht die Studios, die vielleicht auch schon viel länger, sondern Schauspieler. Harrison Ford hat letztens was erzählt. Und zwar hat Harrison Ford von Jay Leno, also diesem Late-Night-Host, der hat wohl zu Hause ein paar 3D-Drucker und die haben sich getroffen und Harrison Ford hat erzählt, er hat eine ganz spezielle Toilette, wie auch immer die ausschaut, das hat er leider nicht gesagt, aber dieser Toilettensitz ist ganz, ganz speziell und der ist gebrochen. Und die gibt's nicht mehr. Er konnte die nicht nachbestellen, weil es offensichtlich den Hersteller nicht mehr gibt oder wie auch immer. Und Jay Leno hat gesagt, ich drucke dir einen Toilettensitz mit Klobrille, die da drauf passt. Und das macht der gerade und das wird dann irgendwie offensichtlich bei Harrison Ford eingestellt. Und die Frage an dich jetzt ist, wie viele Klobrillen kamen aus deinem 3D-Drucker schon raus?
Das sagt ja schon relativ viel aus, weil dieser Jay Leno muss ja wahrscheinlich dann einen relativ großen 3D-Drucker haben, weil so eine Klobrille ist ja ein bisschen breiter als 25 Zentimeter.
Ja,
also, stimmt. Hat bestimmt ein gutes Setup, aber das stimmt. Ist wirklich verrückt, was man, also allein die Idee zu sagen, hey, ich druck dir einen neuen Klositz. Ja. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Ist doch cool.
Ja.
Ist doch gut.
Wie viel Spam kriegst du so regelmäßig?
Den ich nicht wegfilter, das ist nicht viel. Also so 2-3 Mails am Tag kriege ich schon, die durchkommen, aber der Großteil geht weg.
Was bei mir letztens ein paar Mal vorgekommen ist, aktuell die letzten 3-4 Tage nicht, aber davor dafür umso mehr, ich bekomme Google Calendar Einladungen. Und da ist halt dann im Subject, was weiß ich, Meeting über Potential Supplier Partnership Discussion. Oder several of our customers are interested in our products.
Jetzt sage ich dir was, das ist ein Riesenproblem, diese Kalendereinladung. Das ist jetzt kein normaler Spam.
Eben, die kannst du schlecht filtern.
Die kannst du schlecht filtern.
Weil wie willst du das rausfiltern, ob du nicht tatsächlich einen Termin für eine Videokonferenz mit irgendeinem echten Supplier hast? Mhm. Also das ist echt krass. Und das war bei mir tatsächlich, also da kamen ein Dutzend von solchen Teilen durch. Und die gehen auch logischerweise durch, weil es wäre fatal, wenn ich jetzt eine Einladung für irgendwie so ein Briefing-Gespräch für einen Vortrag eben nicht kriegen würde.
Mhm. Ja, ist richtig. Die kannst du schlecht filtern, ja.
Ja.
Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass Google mit Gemini, wir wissen ja auch, diese Kalendereinträge gegebenenfalls mit der KI wieder anschaut und Dinge tut. Ja.
Genau.
Das heißt, es könnte ja auch in dieser Kalendereinladung auch Anweisungen für eine KI stehen.
Ja, auch das könnte durchaus sein. Richtig. Ja, ja, schwierig.
Ja, schwer zu filtern, auf jeden Fall. Also da hilft es eigentlich nur, in den Body reinzuschauen und zu gucken, was steht drin. Ja. Auf Basis des Textes das dann zu filtern. Aber
ja,
ich meine, dadurch, dass bei dir in deinen Vorträgen auch Dinge vorkommen, die jetzt vielleicht, sage ich mal, der Normalo jetzt nicht unbedingt als Text hat, weil da steht ja auch Ransomware und Phishing und den ganzen Kram drin.
Ja.
Da würden ja auch alle Red Flags bei einem Spamfilter gegebenenfalls losgehen, weißt du?
Ja, also, habe ich tatsächlich öfter gehabt, weil meine Domain comedyhacker.com oder .de ist und da gab es früher tatsächlich Firmen, die haben das rausgeblockt, als ob ein echter Hacker mit, also völlig, ja. Und ja, wahrscheinlich hätten sie dann aber auch Mails von der Firma HackupShore blocken müssen, vielleicht, ja, keine Ahnung.
Ja.
Also, was auch immer. Naja.
Ja.
War es denn bei dir, da wo du Urlaub gemacht hast und wo es so viele Taschendiebe gab, war es da heiß in der Woche?
Es war warm. Also es waren 25, 26 Grad. Also war okay.
Okay, das geht ja. Weil die Wochen davor war es ja auch in München Hölle heiß. Also wirklich Hölle heiß teilweise. Und da habe ich was gelesen, das wollte ich dir auch noch kurz erzählen. Da gab es einen Aufruf in England, in UK, und zwar von der National Drought Group. Also das ist eine Regierungsoption, kein Ministerium, aber so eine Untergruppe, die sich um Trockenheit kümmert und die Problematiken damit. Und normalerweise sagen die eben, was weiß ich, in bestimmten Gebieten, wo besonders trocken ist und Waldbrandgefahr ist und der Grundwasserspiegel gesunken ist aufgrund der längeren Hitze, die wir jetzt leider immer öfters erleben müssen, ab sofort ist Rasen sprengen, also Rasengießen und Blumengießen ist verboten und man darf private Pools vielleicht nicht mehr auffüllen und ähnliches. Die haben dann angefangen und haben gesagt, löschen Sie bitte Ihre digitalen Fotos und E-Mails, um Wasser zu sparen. Und ich dachte
das
mir erst...
auch gelesen.
Ja, ich habe mich dann damit beschäftigt, weil ich fand das total absurd, aber im Endeffekt, es war vermutlich nur ein Aufruf, der so ein bisschen Awareness schaffen sollte, weil tatsächlich, es ging um E-Mails und Fotos, die in der Cloud liegen. Und jetzt muss man dazu sagen, da liegen ja auch Backups von den Bildern, sie liegen ja nicht nur einmal rum und so weiter und so fort. Der Punkt ist, wenn man tatsächlich viele, viele Bilder löschen würde, könnte man theoretisch auf einige Rechner in Rechenzentren verzichten, die dann nicht gekühlt werden müssen, denn es gibt Rechenzentren, die kühlen mit Wasser. Und was ich nicht wusste, ist, dass es sogar eine eigene Mengeneinheit gibt. Es gibt eine Maßeinheit für den Wasserverbrauch von Rechenzentren, der heißt WUE. Das steht für Water Usage Effectiveness und gibt den Wasserverbrauch in Litern pro Kilowattstunde Energie.
Das ist sehr, sehr interessant, aber ich habe es auch gelesen und ich finde es trotzdem noch ein bisschen Bullshit, ehrlich gesagt, weil ganz ehrlich, der Prozess des Löschens verbraucht wahrscheinlich mehr Energie, als diese Datei da noch Jahre liegen zu lassen.
Ja, deswegen sage ich ja, wahrscheinlich war es eher so ein Awareness-Thema, dass du dir überlegst, welche Bilder du tatsächlich machst, weil, wie gesagt, ja auch alles doppelt und dreifach von deinem Essen, 17 Fotos von der Schminkerei in der Disco oder sonst irgendwas da rumliegt. Und darum ging es vermutlich, also jetzt mal unter uns gesagt, ganz ehrlich, E-Mails, viele und auch viele, viele Digitalfotos, die automatisch von deinem Handy in die Cloud geladen werden, das sind doch 90% nicht aufhebenswert, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, gut, also da ich ja ein sehr, sehr guter Fotograf bin, ist das natürlich bei mir eine ganz andere Geschichte.
Okay, dann sind es halt 80%.
Ja, bei dir schon, bei mir würde ich sagen, ist schon nah an die 100%, dass es wirklich aufhebenswert ist.
Ja. Also. Aber was mir dann eingefallen ist, als ich das als Blog auch aufgeschrieben habe, es gibt ja manche Leute, denen fällt das Handy runter und dann weinen die ganz kräftig, weil irgendwie alle Fotos weg sind, weil sie die nie gesichert haben. Die sorgen dafür, dass es nicht so trocken wird. Weil kein Backup ist schon mal 50% weniger Speicherplatz in der Cloud. Okay, war ein Scherz, vergiss es.
Ja, ist fies.
Ja.
Okay, ich habe nichts mehr auf meiner Liste, Tobi. Wie schaut's bei dir aus?
Eins hätte ich noch. Weißt du noch, was ein Boss-Key ist?
Ein Boss-Key, ja, dass du quasi, wenn du dein Spiel spielst und der Chef kommt rein, drückst du den Boss-Key und dann wird so ein Excel-Sheet eingeblendet oder sowas. Gab's bei Morhun, glaube ich, das war, hat's eingeführt damals, ne?
Genau, ja, nee, nicht eingeführt, gab es schon früher in ein paar anderen Spielen, aber es ist tatsächlich so, ein Boss-Key war eine Taste, wo dann sofort auf dem Screen irgendwas Arbeits-Lookalike aufgetaucht ist. Ich habe jetzt einen auf GitHub eingefunden, der heißt nicht Duke Nukem, den kennst du auch, das Spiel, der heißt Deku Nukem, also Duke hat er E und U vertauscht, Deku Nukem, und der hat ein kleines Tool gebaut, Hardware. Das nennt er Daytripper, also Tagesausflügler auf gut Deutsch. Und das ist ein Boss-Key mit Laser. Also das ist ein Raspi, glaube ich, war es. Also so ein kleiner Minicomputer mit einer Laserlichtschranke. Und die kannst du quasi an deine Tür hinstellen, hinlegen. Und per Bluetooth wird dann, wenn das ausgelöst wird, auf deinem Rechner ein Skript ausgeführt, beendet dein Game, was auch immer, startet Excel oder was auch immer. Also es gibt jetzt nicht nur eine Boss-Key zum Drücken, sondern der ist jetzt automatisiert. Deku Nukem auf GitHub, Daytripper, wer Bock hat, sowas zu bauen. Ich finde die Idee geil.
Ist eine geile Idee. Kann man doch bestimmt auch nachbauen mit Philips Hue oder sowas. Da hast du ja auch die ganzen Bewegungsmelder. Die kannst du ja auch abfragen. Könnte man wahrscheinlich relativ leicht zu Hause auch abbilden, sowas.
Durchaus denkbar, ja.
Witzige Idee.
Ja. Ansonsten, ganz ehrlich, meine Liste ist leer.
Sehr gut. Aber dann lass uns den nächsten Podcast vielleicht nicht wieder erst in 2-3 Wochen aufnehmen. Gerne. Wir machen es wieder regelmäßig und wie gesagt auch demnächst face-to-face. Wer möchte, kann gerne mit uns auf einen Kaffee oder danach auch ein Bierchen gehen. Und ja.
Ich signiere auch mein neues Buch 101 Cocktails. Du, ich glaube, das bestelle ich mir jetzt einfach. Da steht vorrätig bei Amazon was kostet das? 14 Euro irgendwas? 16,99 als Taschenbuch. Ich glaube, ich bringe jetzt Tobias Schrödel einfach mal in die Charts
hier. Das ist eine gute Idee. Mach das. Also, danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.